Hallo und herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob das Wort klein vor dem Wort Schlaganfall die Sache wesentlich besser macht, aber das ist unser Thema heute. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ein kleiner Schlaganfall, ist das besser als ein großer Schlaganfall?
Ganz sicher.
Okay.
Aber jetzt heißt der zumindest kleiner Schlaganfall.
Aber nicht so gut wie kein Schlaganfall,
nein, kein
oder?
Schlaganfall ist besser als ein kleiner und der ist besser als ein großer Schlaganfall. Okay. Aber zumindest soll er jetzt kleiner Schlaganfall heißen.
Etwas, das bisher wie hieß?
Bisher hieß er immer TIA, transiente ischämische Attacke. Genauso verkniffen, wie du jetzt guckst, sollte man auch gucken.
Transiente ischämische Attacke? Mhm. Ähnlich wie transiente globale Amnesie, was du mal hattest, ja, aber das nur heißt nicht anders und das ist auch nicht schlimmer geworden.
So ähnlich wie TGA, nur heißt anders und ist auch was anderes. Die okay. Beschreibung ist wissenschaftlich ja völlig korrekt. Transient heißt vorübergehend, ischämisch heißt Durchblutungsstörung und nicht Blutung, was beim Schlaganfall beides möglich ist. Aber in 90% oder 95% der Fälle ist es eben eine Durchblutungsstörung. Das heißt also, ein bestimmter Teil des Gehirns wird nicht ausreichend durchblutet versus 5% oder 10%, dass ein Gefäß kaputt geht und es einblutet. Klinisch, also vom Symptom her, ist es das Gleiche. Und dann eben Attacke wie Attacke.
Und jetzt würde ich sagen, erstmal Attack, Attacke, Angriff, klingt ja auch martialisch. Ja, klar, die Abkürzung TIA klingt so irgendwie nett, aber wenn ich jetzt KS sage, klingt es ja auch immer noch harmlos. Also was ist der Vorteil, dass man das kleiner Schlaganfall nennt?
Der Begriff ist wirklich alt, also TIA sagt man seit 50 Jahren, wie auch immer.
Okay.
Und TIA ist eben ein Begriff, bei dem das Wort transient, das, wenn man das übersetzt, ist es ja vorübergehend, ist es auch per Definition eben so, dass bei einer TIA die Symptome nach 24 Stunden vorbei sein müssen, sonst ist es keine TIA mehr, sondern eben ein richtiger Schlaganfall. Mhm. Nur ist der Begriff TIA, wenn man ihn übersetzt, also erstmal ist er nicht sehr eindeutig, wenn man ihn überhaupt nicht versteht, was die meisten ja nicht tun. TIA ist TIA, was heißt das schon? Und das zweite ist eben, wenn man ihn übersetzt, vorübergehende Symptome, transient, es geht vorbei, klingt nicht sehr dramatisch. Und genau das ist eben eine falsche Einschätzung, weil das ist ein Schlaganfall. Ist ein kleiner Schlaganfall von den Symptomen her? Ja. Ist ein kleiner Schlaganfall von der Symptomdauer her? Ja. Aber das Problem bei dieser Art von Schlaganfall ist immer ein weiterer Schlaganfall. Und das ist in dem Begriff ausdrücklich nicht mit drin.
Moment. Also erstmal Kommando zurück.
Bitteschön.
Jetzt könnte man ja sagen, TIA klingt ein bisschen harmlos. Solange man es vernünftig behandelt, ist es ja egal, ob es harmlos klingt. Im Gegenteil, vielleicht ist es sogar besser, den Patienten nicht auch noch in einen furchtbaren Zustand der Angst und der Depression zu schicken. Denn das haben wir ja ganz oft. Wir hatten es bei einem anderen Thema, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Man hört jetzt Krebs. Krebs sind ganz viele unterschiedliche Krankheiten. Mhm. Selbst Lungenkrebs gibt so viele verschiedene Arten, dass man nicht weiß, wie gefährlich ist es, wie groß ist wirklich das eigene Risiko. Die Stadien spielen eine große Rolle darüber, wie eine Prognose ist. Aber erstmal hört man das und man ist in schierer Panik. Das ist ja nicht an sich erstmal hilfreich, sozusagen.
Nein.
Und es wäre ja zu sagen, sie hatten einen Schlaganfall, nur damit der Patient sagt, um Gottes Willen, das kann es ja nicht sein. Das heißt, es muss dahinter etwas stecken, dass man sagt, bisher hat das auch die medizinische Zunft eher stiefmütterlich behandelt. Und da kommen wir jetzt gerade hin, richtig? Weil du eben sagst, transient ist diese falsche Sicherheit, dass man nach diesem einen Tag nichts mehr machen muss.
Das ist das Problem. Und da sind wir jetzt in der Neurologie sehr viel weiter. Also das Risiko bei einem kleinen Schlaganfall oder bei einer TIA ist tatsächlich auch, dass du einen weiteren Schlaganfall kriegst. Das Risiko ist vor allen Dingen in den nächsten 48 Stunden erhöht. Mhm. Dann sinkt es und nach 2 bis 3 Jahren ist das Risiko dann wieder auf normal.
Okay, jetzt aber ganz mal blöd gefragt. Hm? Wie lange hieß das TIA? Du hast über 40 Jahre.
Über 50, genau.
Okay, jetzt muss man sagen, schön, dass wir in der Neurologie weiter sind, aber jetzt muss man doch schon seit 30, 40 Jahren gemerkt haben, dass die Leute, wenn sie so eine TIA hatten, zu einem großen Prozentsatz innerhalb von, sagen wir mal, einer Woche oder so, wieder einen Schlaganfall hatten. Da hätte doch jemandem vorher mal ein Licht aufgehen müssen.
Moment, ja, aber es muss ja ein zweites Licht aufgehen, nämlich das, dass man weiß, wie man es verhindern kann, dass man dagegen vorgehen kann.
Aha, das heißt, früher war das einfach so, dass man gesagt hat, ja, der hat dann noch einen Schlaganfall, was wir machen, wir können eh nichts behandeln.
Das war ja zunächst einmal auch so.
Ja, okay.
Und jetzt ist es mittlerweile aber so, dass wir wissen, wie wir die Patienten einstellen müssen, um genau dieses Risiko zu reduzieren.
Was wird eingestellt? Kriegt man Blutverdünner oder was passiert?
Ja, eine ganze Menge wird eingestellt. Man kriegt Blutverdünner, ja. Das hängt immer ein bisschen von einigen Faktoren ab. Man muss hier auch unterscheiden, dass es tatsächlich eine solche Ischämie ist und keine Blutung. Denn wenn du eine Blutung hattest, die sich, wie gesagt, symptomatisch ähnlich äußert, dann ist ein Blutverdünner natürlich tödlich. Das geht dann gar nicht.
Klar, aber das checkt man, indem man die Leute zum CT schickt, nehme ich an.
Das siehst du im CT, das siehst du im CT direkt. Veränderungen im Kernspin sieht man später, aber Veränderungen im CT sieht man sofort und Blut sieht man eben im CT. Und insofern kannst du innerhalb von Minuten sehen, welche Art von Schlaganfall du hattest, einen trockenen oder nicht trockenen. Und dann musst du die Gerinnung bearbeiten. Jo. Dann musst du den Blutdruck einstellen. Ja. Dann musst du die Blutfette einstellen. Und dann musst du Faktoren wie Bewegung, geringe Bewegung oder Rauchen verändern.
Gut, das kriegt man ja nicht innerhalb von 2 Tagen hin.
Ne? Nee, aber das Rauchen heißt, natürlich schon.
Ja, dann sollte man aber auch in der Zeit wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das unser Gesundheitswesen und der Finanzierung hinkommt, aber wenn du sagst, direkt danach ist das Risiko am höchsten, dann sollte man ja ein paar Tage, unter Umständen auch 1 oder 2 Wochen, vielleicht einfach in der Klinik bleiben unter Beobachtung.
Oder? Das tut man ja auch. Okay. Ja. Das ist uns schon klar. Nur man muss dann auch dafür sorgen, dass die Patienten das Problem ernst nehmen. Und insofern finde ich finde eigentlich den Begriff kleiner Schlaganfall gut, weil es natürlich trotzdem nicht wahnsinnig bedrohlich klingt. Aber zumindest ist es in die richtige Schublade steckt, nämlich in die Schublade Schlaganfall. Mhm. Und dann ist es auch Patienten deutlich leichter erklärbar, dass man tatsächlich diese Dinge ändern muss, weil da eben noch ein Risiko besteht.
Ich kann deiner Logik folgen. Ich finde auch erstmal klar, muss man, wenn man früher nichts machen konnte, jetzt ganz viel machen kann, dann sollte man auch was machen und dann muss auch die Neudeutsch Awareness dafür steigen. Aber eins wundert mich jetzt nach dem, was du gesagt hast. Mhm. Also man unterscheidet jetzt in trockenen und nassen Schlaganfall. Und du hast auch so 2-mal gesagt, die Symptome sind ja ähnlich am Anfang. So, wir müssen doch mal festhalten, dass da 2 vollkommen unterschiedliche Dinge im Gehirn passieren. Also vielleicht sollte man sich von dem Begriff Schlaganfall gleich vollständig verabschieden, weil man ja 2 ganz unterschiedliche Phänomene hat.
Könnte man theoretisch tun, nur es ist beides mal der gleiche Vorgang mit unterschiedlichen Ursachen. Es ist ja in beiden Fällen so, dass Gehirnzellen kein Blut mehr kriegen und darauf reagieren. Einmal kriegen sie kein Blut mehr, weil kein Blut mehr dorthin kommt, durch die Blutgefäße, die jetzt möglicherweise verengt sind. Und ein anderes Mal kriegen sie kein Blut, weil die Blutgefäße zwar nicht verengt sind, aber kaputt sind. Das Blut umschwimmt also die Zellen, aber sie können es nicht aufnehmen. Es läuft also nicht über die Blutgefäße, sondern es kommt eben von außen und drückt dann unter Umständen noch Gehirngewebe ab. Das könnte man jetzt unterschiedlich benennen, das stimmt, aber die meisten Krankheiten werden ja tatsächlich auch von ihrer Symptomatik her benannt und die ist wirklich identisch. Also ob du eine Hirnblutung hast oder eine Durchblutungsstörung ist von der Symptomatik her fast identisch, es sei denn, dass irgendwann tatsächlich die Blutung so groß ist, dass das Gehirn unter Druck steht. Dann wird es anders, aber vorher ist es genauso. Aber das kann man sauber unterscheiden. Ich finde einfach, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, eben die medizinischen Dinge auch beim Namen zu nennen. Also dann wirklich kleiner Schlaganfall, das verstehen Patienten. Wir lieben es ja traditionell, uns hinter irgendwelchen griechischen oder lateinischen Begriffen zu verschanzen. Und ich hatte mal ein Interview mit irgendeinem Chirurgen, da ging es um Blinddarmentzündung. Und dann hat er mich belehrt und da hatte er inhaltlich recht, dass es keine Blinddarmentzündung ist, weil der Blinddarm eben es ist der Wurmfortsatz. Der Blinddarm ist ein größerer Teil und der Wurm, und man spricht da nicht von Blinddarmoperation, sondern von Appendektomie, aber das ist alles sehr verpeilt und es nützt den Patienten nichts. Also es wäre schon schön, wenn wir eine Sprache benutzen, die Patienten verstehen.
Und jetzt, wo sind wir in dieser großen Bewegung der sprachlichen Revolution?
Also erstmal sind wir ja einen Schritt weiter seit Ferdinand Sauerbruch. Da mussten die Patienten gar nichts verstehen, weil sie auch nicht entschieden haben.
Haben wir schon manchmal darüber gesprochen. Kein Wunder, dass dieser Mann die Autobiografie Ich war Sauerbruch geschrieben hat.
Warte mal, ja. Und das ist dieselbe Zeit, wo ein anderer Chirurg, dessen Namen ich aber nicht mehr weiß, eine Autobiografie geschrieben hat, Hinter uns steht nur der Herrgott. Und das war in keinster Form ironisch oder selbstironisch oder relativierend gemeint, sondern ganz wörtlich.
Aber bist du sicher, dass er hinter uns und nicht über uns geschrieben hat?
Nee, hinter uns. Kannst du googeln, bin ich sicher.
Also er steht vor dem Herrgott. Das finde ich ja schon auch bemerkenswert.
In der Tat. Und bei Sauerbruch war das einfach so, die Patienten haben nicht erfahren, ob sie operiert, also die haben es ja früh genug gemerkt, ob sie operiert werden. Aber welche Art von Behandlung sie bekamen, es wurde weder mit ihnen diskutiert, noch wurden sie in Kenntnis gesetzt. Es wurde einfach gemacht, weil er es wusste und sie nicht.
Übrigens, Hans Kilian, hinter uns steht nur der Herrgott. Ein Chirurg erinnert sich, eine Sammlung von Anekdoten, Erlebnisse und Episoden, nicht Erlebnissen, komischerweise, aus einem bewegten Chirurgenleben.
Hinter uns steht nur der, natürlich nicht über uns. Was ist das für eine, also unpassende. Ich habe das Buch unten stehen, ich habe angefangen es zu lesen, es war mir zu selbstherrlich. Es war mir zu viel Licht und zu viel Heiligenschein. Also das war schon sehr selbstbewusst. Und
unangenehm.
So, und wir sind jetzt in einer Zeit, in der Patienten wissen sollen, dürfen und auch müssen übrigens, was man mit ihnen macht. Und dazu müssen sie es auch verstehen. Und insofern ist eine Begrifflichkeit wie kleiner Schlaganfall im Vergleich zu transient ischämischer Attacke sehr, sehr hilfreich.
Wenn wir schon an der Stelle sind, Schlaganfall vorbeugen, hast du da vielleicht noch ein paar Tipps?
Naja, es sind eben genau diese Dinge. Also eigentlich sind es 2 Faktoren. Es ist der Blutdruck, der ein erheblicher Faktor ist. Es ist auch das Rauchen, was ein erheblicher Faktor ist. Mhm. Und es ist die Bewegung, die ein erheblicher Faktor ist. Wenn du diese drei Dinge im Griff hast, dann ist das Risiko für einen Schlaganfall deutlich reduziert.
Also viel rauchen, möglichst hoher Blutdruck.
Genau.
Und dann
viel Bewegung. Genau. Und keine falsche Lebensversicherung abschließen, weil dann nützt es nichts. Okay. Nein. Und Vorhofflimmern ist ein weiterer Faktor, aber Vorhofflimmern ist eine Sache, die bemerkt man. Und um es ganz kurz zu sagen, Vorhofflimmern heißt eben, dass der Vorhof nicht mehr richtig pumpt, sondern flimmert, also nicht mehr effektiv. Mhm. Zellen sind aktiv, aber nicht mehr koordiniert. Das heißt, es findet kein gezielter Bluttransport im Vorhof, in den Vorhöfen statt, in der Kammer schon. Mhm. Also wenn du Kammerflimmern hast, dann fällst du tot um, weil dann hast du gar keinen Kreislauf mehr. Beim Vorhofflimmern verlierst du 10-15%, aber der normale Blutstrom wird unterbrochen. Da gibt es so Orte im Vorhof, wo das Blut gar nicht mehr fließt, sondern steht. Und dann bilden sich Trompen und dann können die losgeschossen werden und dann können die einen Schlaganfall machen oder eine Lungenembolie. Und das zu haben, ist ein Riesenproblem, wenn man dann keine Blutgerinnungsveränderung macht. Aber das kann man tun.
Das kann man tun. Und deswegen sagen wir jetzt statt Tia, was nach griechischer Halbgöttin klingt, sagen wir jetzt kleiner Schlaganfall. Und dann gibt es auch noch für den kleinen Schlaganfall, um den zu vermeiden und auch den großen zu vermeiden, gibt es den Rat, große Bewegung, keine kleine Zigarettenpause. Und was war das letzte nochmal? Ach ja, und regelmäßig das große Blutbild und den Check-up beim Arzt, weil dann weiß man auch, was mit dem Blutdruck los ist.
Genau. Und beim Arzt immer nachfragen, wenn man nicht versteht, was er eigentlich gesagt hat. Nachfragen. Und ich benutze ab sofort, habe ich mir wirklich vorgenommen, ich habe heute darüber einen Artikel geschrieben, ich benutze jetzt ab sofort den Begriff kleiner Schlaganfall. Finde ich gut.
Genau. Ja, ich gehe mit gutem Beispiel voran. Immer wenn du was sagst, was ich nicht verstehe, frage ich knallhart nach.
Und meistens weiß ich ja, was ich gesagt haben wollte.
Vielleicht solltest du ein selbstherrliches Buch darüber schreiben, Magnus.
Also diese Bücher sind wirklich, es gibt ja auch von Sauerbruch selber. Also das ist schon interessant, aber nur ertragbar, wenn man es in die Zeit einordnet.
Man muss fairerweise sagen, Hans Kilian, ich habe das schlimme Buch nicht gelesen, aber er ist auch geboren 1892. Das ist dann schon eine ganz andere Alterskohorte. Gestorben ist er dann bemerkenswert 1982, also 90 Jahre alt geworden immerhin. Genau, vielleicht mag man ihnen dann ein bisschen seine Selbstherrlichkeit verzeihen. Man muss das Buch ja nicht lesen.
Es war eine großartige Zeit. Also ein entfernter Verwandter von uns war bekannt dafür als Chefarzt der Inneren allerdings, nicht der Chirurgie, glaube ich. Mhm. Der pflegte Türen nie anzufassen. Also bei einer Visite lief er vor. Wenn sich eine Tür näherte, drosselte er das Tempo, sodass seine Assistenten die Möglichkeit hatten, vorzusprinten und die Tür zu öffnen.
Ich dachte, er ging einfach durch die Tür hindurch.
Nein, nein. Und dann ging er durch die geöffnete Tür und dann schlossen die wieder auf und so weiter und so fort. Großartige Zeiten, die Gott sei Dank heute endgültig vorbei sind.
Auch deshalb, weil wir in Kliniken Automatiktüren haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.